Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist der Sänger von Milliarden, Ben Hartmann. Schön, dass du da bist.
Guten Tag, ihr lieben Leute. Schön, dass ich hier sein kann.
Da ich weiß, dass du riesen Fußballfan bist, starten wir heute folgendermaßen. Du hast bei Hellersdorf gespielt, richtig?
Richtig. Immer nur und der RWH, Rot-Weiß Hellersdorf.
Und du bist großer Union Berlin-Fan, stimmt das auch?
Ja, das ist richtig. Also da, wo ich groß geworden bin, ne, da war Union sowieso immer die stärkste Macht. Ne? Wir sind ja, also Rot-Weiß-Hellersdorf ist ja auch ein Verein an der Wuhle, ja, Stadion an der Wuhle heißt es auch. Und wenn man gegen Union gespielt hat, hatte man auch immer die stärkste Mannschaft definitiv vor der Brust. Und irgendwann kam dann mal der Moment, in dem so Sichtungstrainer ins Stadion an die Wuhle kam und mich so in die Berlin-Auswahl beorderten und dann ging es darum, ob ich auch bei Union ins Internat gehen soll und habe da mal so ein bisschen mittrainiert. Aber es war die Zeit, in der ich auch eine Gitarre bekam und mich auch verletzte und da war dann irgendwie klar, ich habe sowieso keinen Bock mehr auf Fußball spielen. Da war ich so 12, 13 oder so. 13 irgendwie so.
Es war die Musik, die dich vom Fußball abgebracht hat eigentlich?
Ich glaube, naja, sagen wir mal so, ja, ich war ein sehr passionierter Fußballer. Also ich war wirklich in meiner Kindheit, wenn ich mich erinnere, war ich, glaube ich, jeden Tag Fußball spielen. Also es war mein Ding. Und das hat die Gitarre so ein bisschen abgelöst. Also ich gehe nach wie vor gerne Fußball spielen, muss ich sagen. So, aber genau, dieses dieses wahnsinnig überbordende Zeit investieren hat dann letzten Endes die Gitarre abbekommen und nicht mehr der Fußball.
Wir starten trotzdem mit Fußball. Am Wochenende ist Bundesliga. Wir machen eine kleine Tipprunde. Ich sag dir die Spiele und du sagst, gibst einen Tipp ab.
Na los.
Los, Hertha gegen Bayern.
0-6.
Ich sag 0-4. Leverkusen gegen Stuttgart.
2-2.
Ich sag 3-1. Freiburg gegen Dortmund.
1-1.
Habe ich auch getippt. Schalke Leipzig.
Das wird ein 1-3.
3. Ich sag 0-2. Mainz gegen Union Berlin. Jetzt kommst du.
Oh, ein wichtiges Spiel. Das wird ein umkämpftes 0-1.
Okay, ich sag 0-2. Augsburg gegen Wolfsburg.
Das geht 0-2 aus.
Ich sag 1-2.
Giekiewicz kriegt 2 rein.
Und das letzte, Gladbach gegen Köln.
Gladbach, Köln. Ja, das wird auch so ein grausiger Spieltag. Wird ein 1-0.
Ich sag 5-0. Okay, zwei Fragen noch zum Fußball, dann geht's los. Ja. Dann sprechen wir über dein Album. Warum läufst du gut für Union? Und verfolgst du Fußball immer noch so sehr, wie du damals Fußball verfolgt hast?
Sagen wir mal so, ich glaube, zu der Zeit, als ich so Fußball verrückt war, habe ich viel mehr Fußball gespielt, als es verfolgt, ne? Also es war ja auch zu einer Zeit, so wie ich heute sozusagen mit dem Fußball verbunden bin, dass man ja quasi über The Zone oder über irgendwelche Portale ja permanent eigentlich Spiele verfolgen kann, Ergebnisse verfolgen kann. Damals war das ja so, da gab es am Samstag die Sportschau. So, das war's. Quasi. Also in meiner Wahrnehmung, ihr habt ja auch nicht irgendwie so, mein Vater hat jetzt nicht einen Kicker oder so zu Hause rumliegen gehabt.
WDR 2 nachmittags, Samstag auch manchmal?
WDR 2?
Fußball, die Reportagen?
Nee. Ich war dann echt eher, also richtig einfach auf dem Platz. Ich habe einfach richtig gerne gespielt. Und ich meine, ich kann mir auch oft erinnern, dass es halt auch Punktspiele einfach gab, ne, samstags. Und dann ist man so ganz knapp noch zu der Sportschau nach Hause gekommen. Und aber es war eigentlich viel lieber damals draußen. Auch mein bester Kumpel damals, der im Block gegenüber gewohnt hat, der war auch im selben Verein. Also wir waren immer so die Fußball-Connection und haben so zwischen den Wäscheleinen gekickt. So, und er wollte, aber irgendwann hat er eine Playstation bekommen. Der hatte irgendwann lieber Bock, halt auf der Konsole zu spielen. Das ging mir aber nicht so. So, ging mir einfach nicht so. Und heute ist es, also es hat sich dessengehend verändert, dass ich einfach heute, aber auch geschuldet von meinem Bandkollegen Florian, der Gitarrist, vor 4-5 Jahren. Es gab mal eine Zeit, in der es mich auch wirklich nicht mehr so richtig interessiert hat. So. Aber vor 4-5 Jahren bin ich wieder so reingeglitten, weil Flori mich immer mit dem neuesten Underground-Wissen versorgt. Flori weiß aber auch wirklich, was in der vierten französischen Liga gerade los ist. So. Und genau, irgendwann hat er mich wieder total infiziert. Und ich habe natürlich nebenher halt so auch immer Union verfolgt, muss ich sagen, weil das war natürlich so ein bisschen das war für mich schon ein bisschen der Anker. Also es ging ja darum, ob ich da auch hingehe oder so, ob ich das nicht mache und so. Und es war schon immer so ein bisschen, ich war mit meinem Vater, das erste große Fußballspiel, bei dem ich war natürlich bei Union, So, somit war ich dessen gehend halt natürlich auch so ein bisschen gebrieft dann so, geprägt. Da war das Stadion noch nicht gebaut. Ich weiß nur, da hatte ich, ich weiß nicht mehr, gegen wen wir da gespielt haben, aber ich hatte einen Sonnenstich zur Halbzeit und so. Und es war völlig aufregend, es war viel zu voll. Und genau. Aber jetzt ist es halt so, ne, dass ich halt, dass das so ein bisschen mein Ausgleich ist, halt so die Fußballsucht. Ja. Und ja, ich teile das halt auch mit guten Kumpels von mir so ein bisschen. Das ist halt, also wenn man quasi irgendwie, wenn man den Kopf ausschalten möchte, wenn man das braucht, dann mache ich mir nicht, dann gucke ich nicht Fernsehen oder so, sondern dann gucke ich mir die Ergebnisse an oder gucke nochmal die Zusammenfassung oder so.
Ihr seid ja wahnsinnig bekannt in Deutschland und auch über Deutschland hinaus, aber für wen, jemand, der euch nicht kennt, wie würdest du eure Musik beschreiben?
Immer eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube fast für jede Band eine schwierige Frage. Es ist handgemachte Musik. Es hat nichts Digitales. Es ist halt mit Instrumenten gespielte Rock-, Pop-, Punk-Musik.
Am Freitag veröffentlicht ihr ein neues Album, das heißt Schuldig. Gibt es Fragen, die dich interessieren würden, wenn du dir selber Fragen stellen könntest zu dem Album? Welche Fragen würdest du dir stellen? Welche Fragen würden dich interessieren, wenn du das Album hörst?
Wenn ich es höre? Also ich sag mal so, es ist ein wahnsinnig sehnsüchtiges Album. So. Mhm. Und was im Grunde genommen, also ich habe es auch mit ein bisschen Abstand mir nochmal angehört, ne? Wenn man so tief drinsteckt, dann sieht man ja selber den Wald vor lauter Bäumen kommen. So. Aber dann irgendwann so, als die Produktion dann fertig war und als ich das dann alles von mir so abgegeben habe, habe ich es dann irgendwie 2 Monate später mir nochmal angehört, so als ich U-Bahn gefahren bin. Und da checkt man dann mehr, wenn man halt irgendwie nicht so mittendrin steht. Und da habe ich schon gecheckt, dass das Album so sein Senkblei hat, auch also sein trauriges Senkblei hier und da, weil es von einem bestimmten Prozess erzählt, so der so, ich meine, die letzten 2 Jahre sind oder 2,5 Jahre sind für uns so gelaufen, dass wir uns komplett autonomisiert haben. So, also wir sind so vom Major-Label weggegangen, von unserem damaligen Management weggegangen, haben ein eigenes Label gegründet, haben uns da rausgeboxt aus diesen ganzen Verträgen und aus diesen Zusammenhängen. Das war alles nicht einfach. Mhm. hat auch ein bisschen was gekostet. So. Mhm. Und wir wollten das aber und sind jetzt, und wenn ich dieses Album, ich komme gleich auf die Frage, also ich probiere die Frage trotzdem zu beantworten.
Ja, ja.
Ich muss nur erstmal diesen Anlauf
nehmen. Ist ja nicht so leicht. Ist ja nicht so leicht.
Diesen Anlauf da für mich selbst nehmen.
Ja, ja.
Und ich höre in dem Album diesen ganzen Prozess der Abnabelung, des Selbstmachens, des Verzweifelns daran, der wahnsinnig hohen Verbrennung im Leben. Also ich glaube, das, was, wenn ich das höre, höre ich, wenn man, wie, ne, wenn ich jetzt in meinem eigenen Leben selber drin stecke, sehe ich das nur selten, aber ich höre das total gut, dass ich auf einer wahnsinnig hohen oder wie auf einer wahnsinnig hohen Verbrennungsebene lebe. So, dass Dinge wahnsinnig schnell und viel passieren und auch exzessiv passieren. So, und man bestimmte Dinge auch einfach auf der Strecke bleiben und nicht sichtbar sind. Und das hat auch seine gewisse Trauer auf dem Album. Deswegen, wenn ich mir eine Frage stellen würde, würde ich mich wahrscheinlich fragen, und wann brichst du die Zelte ab? Wann verkaufst du alles, was du hast und läufst los? Und dann würde ich mich noch fragen, hast du einen guten Therapeutin oder eine gute Therapeutin? Das würde ich mich fragen. Die Antwort wäre ja. Frau Meefs ist, ich verstehe mich sehr gut mit Frau Meefs.
Kurze Frage zwischendurch. Also Zuckerplatte heißt euer eigenes Label. Ja. Inwiefern würdest du sagen, spürt man das, diese Abnabelung vom Major-Label zum eigenen Label auf dieser Platte?
Ich finde, die spürt man, also ich finde, wir sind auf dieser Platte reifer geworden. Ich finde, es ist, wenn ich das mit den Platten davor vergleiche, ist es für mich, ist es eine Gedanklichkeit und auch ein tonaler Guss. So, es ist für mich vielfältiger und ich finde, man hört, dass weniger Leute mitquatschen. So, bei Major-Label ist es so, also wenn du sozusagen in solchen Zusammenhängen arbeitest, Musik arbeitest wie Major Labels oder halt auch so ein Management, was in so eine Richtung drückt, dann gibt es viele Leute, die Meinungen haben. Also die sind auch nicht so, dass die dir sagen, wie du Dinge machen sollst. Das sagt dir da auch niemand. Also die sagen nicht, nee, das machst du so und das machst du nicht so. Die sagen, letzten Endes ist es immer wenn du eine Band bist, die halt eine richtige Band ist und einen Bandübernahmevertrag hat, so, also einen Plattenvertrag hat, einen richtigen, dann musst du immer selber entscheiden, das sagen die auch. Aber sie quatschen wahnsinnig viel. So. Sie sagen, also jeder hat, da haben viele Leute eine Meinung. Und die geht natürlich durch sein Ohr durch und die bauen, also, und Meinungen bauen Zweifel auf, weil du nimmst ja Menschen, mit denen du arbeitest, auch einfach ernst. Also du, oder ich. Und das ist ja nicht so, als wenn ich die Menschen nicht auch zum Teil nicht sogar sehr mochte, mit denen ich gearbeitet habe. So. Mhm. Das heißt, ich habe alles immer sehr Lunge genommen und ernst genommen. Und ich glaube, deswegen klaffen die, oder sagen wir mal so, deswegen ist das jetzige Album entschlossener und eindeutiger. So, weil einfach wir da so, also soundästhetisch wie songwriterisch und wie inhaltlich einfach total tunnelmäßig waren. So, und das finde ich selber total gut. Ich bin total stolz drauf. Es ist kürzer, das Album ist nicht so wahnsinnig lang. Die Alben davor waren so 50 Minuten lang. Das ist jetzt so, ich glaube, so 37, 38, sowas. Das heißt, es hat auch einen anderen Bogen. Es ist nicht so wie, oh, und jetzt noch mehr und komm, guck mal, was wir noch können, sondern es umreißt einen Bogen so. Und ich finde, das spiegelt diesen Prozess stark wider, den wir halt gemacht haben. Weg vom Major Label, unser eigenes Label gründen. Die Prozesse verstehen, die Entscheidungen verstehen, die man trifft. Also es musste, also so, es ist so unglaublich viel Arbeit, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein eigenes Label und eine Platte und also alles selber machen, die Promotion-Agenturen, also so das alles selber zu inszenieren, ist wahnsinnig Arbeit. Und wenn man das aber versteht, was das ist, dann weiß man eben gut, was man tut. Und ich finde, diese Platte spiegelt diesen Prozess wieder.
Du hast im anderen Interview mal gesagt, genau, du oder wie gerade eben wieder, du bist stolz auf diese Platte. Und das sagst du eigentlich nicht oft. Ist das, weil das Album mehr ihr seid als die Alben davor?
Also das kann man ja so nicht sagen, das sind alles Babys, ne? Aber das Ding ist, ich habe das wirklich vorher noch nie gesagt. Und das ist schon merkwürdig. Vielleicht bin ich auch älter geworden, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich rührseliger geworden, keine Ahnung. Ich sag nur, es gibt jetzt hier einen Moment, mit dem ich mich irgendwie wahnsinnig gut verbinde. Wahnsinnig gut. Und auf den Alben vorher sind Lieder drauf, ey, das sind meine tiefsten Wunden, ja. Also es kommt aus dem Innern. So. Das ist nicht so, aber da ist irgendwas, ja, das ist, vielleicht sind die Alben zu, sind da zu viele Lieder drauf, vielleicht gibt es da irgendwie eine Form von, vielleicht gibt es da irgendwas, was mir selber quasi unüberschaubar ist in diesen Alben, dass ich nur so weiß, so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich sie vorne und hinten halten soll. So, und bei dem Album weiß ich es aber. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen älter geworden und weiß jetzt einfach, wie ich so ein Album halten muss. Nicht falsch rum. So.
Wie gehen wir in das Album? Der erste Song heißt Direkt schuldig sein. Und da spürt man eigentlich auch so eine Art, da geht es eigentlich auch um Gefühle, die anklopfen oder ein Inneres, das nach außen gekehrt werden soll. Also auch vielleicht eine Sehnsucht nach so einem Verbrennen. Würdest du das unterschreiben oder worum geht es dir in dem Song?
In dem Song, also die Sehnsucht nach dem Verbrennen ist ein...
Oder gegen eine Art Glätte, sagen wir mal, gegen eine Art...
Also du beschreibst es ja, finde ich gut, ne? Da klopft etwas in einem an, von dem man weiß, dass es da schon lange da ist, so, dass man da nur nicht so richtig konsequent hingucken wollte. Und wenn man halt, wenn es so Dinge gibt in einem, wo man nicht hingucken will, die aber da sind, dann werden die größer. Ganz einfach. Ob es jetzt psychisch ist oder, also, da will ich jetzt wieder nicht von meiner Therapeutin erzählen. Aber genau, in diesem Song geht es darum, dass es ein Bewusstsein gibt, was in mir oder in uns oder in einem Menschen wächst, dass es ein Bedürfnis, ein wahnsinniges Bedürfnis danach gibt, ein bestimmter Teil seiner eigenen Geschichte zu sein. Also zu sagen, ich möchte nicht diese ekelhafte, also dieses Unschuldige, was alle glauben, unschuldig zu sein, so durch die Einkaufspassagen zu marschieren, die Unschuld, ja, also dass alle glauben quasi in ihrem Wahn, in ihren in ihren Verbrauchsmustern, in ihren Kaufmustern, sagen wir mal, in unseren Lebensmustern unschuldig zu sein, löst bei mir einen wahnsinnigen Ekel aus. Und dieser Ekel übersetzt sich in dieses Lied. Ich möchte gerne ein aktiver, anarchischer Teil meiner eigenen Geschichte sein. Ich möchte nicht glauben, dass ich daran kein Teil bin, sondern ich möchte sie machen. Und möchte nicht nur, dass sie für mich gemacht wird. Und ich kann dann so auf den Oberflächen rumdüdeln, wie so auf, weiß ich nicht, so medialen Formaten, wie ich da so rumdüdeln kann drauf, wie mir das so vorgespielt wird, wie die Welt so ist auf den Oberflächen. Und ich kann quasi die Oberflächen nur so benutzen. Ich habe aber keine Lust, die Oberflächen zu benutzen, sondern ich möchte es bauen. So. Und ich glaube, wir sind einfach nur noch User geworden. Allesamt. Und das ist uns, und dieses Gefühl ist uns abhanden gekommen, dass wir nicht nur Geschichte machen müssen, sondern dass wir auch Haltung, Werte, Politik machen müssen. Einfach in uns, obwohl wir keine Politiker sind. Wir sind Politiker. Wir sind alle Politiker. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen Haltung und Werte gegen Bequemlichkeit stellen. Ich glaube, das zündet der Song an. Also ich will schuldig sein als ein fliegender Stein. Als ein fallendes Beil. Mich ekelt diese Unschuld einfach so krass. Diese geglaubte Unschuld so krass an. So.
Hängt das zusammen mit Erlebnissen oder die du, so mit Menschen, die du so erlebst und das einfach als unangenehm findest?
Sicherlich, vielleicht.
Oder dass du auch so tiefer auch vielleicht gespürt hast bei dir, die du dann cool findest, oder wo du bei dir was nach außen gekehrt hast und merkst, das ist das Leben eigentlich, oder das bin ich viel mehr als eine Oberfläche oder eher bei anderen Menschen, wo dich das anhängt.
Sicherlich gibt es das, aber zuallererst geht's mir bei mir so. Also der Selbstekel wird da einfach krass. So, und genau, ich bin jetzt 34 und da ist so gegen Jahre an so einem Lifestyle auch ins Leben, der war, ja, wie gesagt, ne, verbrennend. Und da reichte mir eine gewisse Zeit lang, obwohl bestimmte Thematiken immer schon quasi bei mir stattfanden oder nach wie vor stattfinden, reichte mir wahrscheinlich lange Zeit die Projektion von mir darin. So, dass ich mich selber als jemand von mir selber sah, der so ist, aber letzten Endes, und das ist so eine gewisse Form von Erwachsenwerden, das hat vielleicht auch was mit dem Album zu tun, musste zu mir ehrlich sein und mich anfangen, vor mir selber zu ekeln, weil das einfach nicht stimmt. Es stimmt nicht. Und ich will es ändern. Ich will es anders machen. Ich will es sein. So. Ich will es einfach sein. Und deswegen kappe ich meine ganzen Sachen, werde autonom, mache die und die Aktion. Also deswegen will ich ein anderer Mensch werden. Ja.
Also dieses Gefühl, diese Sehnsucht, sich zu spüren, zieht sich eigentlich das ganze Album. Würde ich sagen, im dritten Song, die Fälschungen sind echt, finde ich nochmal spannend. Da geht es ja eigentlich um Identitäten oder viele verschiedene Identitäten, die in einem drin schlummern. Vielleicht kannst du mal das dazu sagen. Also da geht es ja vielleicht auch um diese Oberflächlichkeit oder dass man eigentlich auch selbst verschiedenste Charaktere in sich trägt. Inwiefern sind Verwandlungen da auch für dich spielen da eine Rolle?
Ja, Fälschungen finde ich ein ziemlich gutes Lied. Ich denke, also es ist schwierig, ne? Also quasi, ich finde, das ist jetzt quasi so einen Text zu interpretieren. Ich kann nur sagen, oder einen Text zu erklären, ich mache sowas nicht, ne? Also wozu soll ich den Text erklären? Du hast schon recht. Aber was ich dir dazu sagen kann, ist, dass manche Sachen, zum Beispiel wie dieser Track, den wir vorher hatten, also Schuldig sein und Fälschung sind echt, das sind Dinger, die haben lange in mir gebraucht, damit ich verstehe, was das bedeutet. Also das sind nicht Songs, die ich so mit einmal so geschrieben habe, sondern bestimmte Lines, vor allem auch die Fälschungen sind echt, das ist mir aufgefallen, das fällt mir sowieso alles immer im Leben auf, ich denke mir das nicht aus, sondern es fällt mir so auf, ich sehe das dann einfach. Ich stand in Neapel auf dem Schwarzmarkt und habe diese Gucci-Taschen und Dior-Taschen und diese ganzen Taschen gesehen, so die da so auf den Böden, dann auf den Teppichen liegen, so auf den Decken. Und ich habe dazu, als ich da war, habe ich so ein Buch gelesen über Kampagnen und die ganzen mafiösen Strukturen und so. Und in diesem Buch stand halt auch drin, dass diese Taschen, also dass quasi in den Schneidereien in Kampagnen, so, in denen diese Sachen hergestellt werden, geht eine bestimmte Ware, geht halt in die Läden, in den Westen und in den Norden und ein bestimmter Teil der Ware geht auf den Schwarzmarkt. So. Und das wird da zu einem Bruchteil verhökert. Das heißt, es sind dieselben Taschen. Also es ist dasselbe Material. Also es sind die Originale, die die Fälschungen sind. Und ich stand davor und habe es gesehen so mäßig und habe das gesehen und habe das vorher gelesen und wusste das und habe mir diese Dinge angeguckt und wusste in dem Moment, als mir durch den Kopf ging, als ich laut zu meiner Hanna sagte, die Fälschungen sind echt, wusste ich da, erstens wusste ich den Satz, also ich wusste den in dem Moment, ich habe den schon im Kopf gehabt, in dem Moment habe den dann nur nochmal laut gesagt, weil ich es nicht glauben konnte, aber ich wusste noch nicht, was dahinter steht. Also ich wusste natürlich über das, was ich gelesen hatte, aber ich wusste noch nicht, was über das Leben, über mein Leben dahinter steht. Und ich bin irgendwann drauf gekommen, irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich die Fälschung bin. Also, dass wir alle so in einer gewissen Form halt Ideen sind. So, und diese Ideen müssen, also wir haben unsere Prägung, unsere Sozialisation und das formt uns so wahnsinnig. So, und das sind nur grundlegend erstmal Muster und Ideen. Ob das jetzt nun ohne Wertung, ob die nun gut oder schlecht sind, muss jeder nur noch für sich entscheiden. Aber das geht auch alles anders. Und der Song möchte damit umgehen, ne, dass das alles anders geht. Und Mama und Papa sind dabei sozusagen eigentlich nur die, Mafia-Bosse, ne, die einem so sagen, hier, du machst die Tasche, du machst die Tasche, du machst die Tasche.
Als ich den Song gehört habe, musste ich auch eigentlich daran denken, dass ich das Gefühl habe, das ist gegen eine Art Stigmatisierung, also dass man als eine Person auch wahrgenommen wird von anderen, also vielleicht zum Beispiel durch seinen Beruf, dass man, du bist der Arzt und dann wird man in Gesprächen immer als der Arzt wahrgenommen und dass man sich eigentlich dagegen wehrt, dass man eigentlich so viel mehr ist und diese ganzen verschiedenen Identitäten, das Freischaffen dieser verschiedenen Identitäten eigentlich ein richtiges Gespräch erst ermöglicht über Menschen.
Ja, das ist, weiß ich nicht. Also das ist ja das Schöne, ne? Also da hat jeder seine eigenen, Projektionsflächen drauf. Also was solche Wörter aufmachen und vor allem wenn sie halt gemeint sind, ne? Also wenn Linien von jemand, der sie singt, gemeint sind, weil er weiß, was er damit meint und sagt, dann sind sie sowieso gefüllt mit Dingen und dann kann man da auch andere, also dann kann man darin Dinge hören. So.
Ja, ich finde es sehr schön, dass du sagst, willst deine Texte nicht erklären.
Ja, das ist
genau der Tod des Autors. Kacke. Total. Ja. Gibt's einen Song auf dem Album, der dir besonders ans Herz gewachsen ist oder der dein Lieblingssong ist? Ist das der? Die Fälschungen sind echt? Oder gibt's einen anderen?
Hey, du, wenn man so eine Platte macht, dann ist man sowieso mit allen verheiratet auf der Platte. Wenn ich da durchgucke. Kann ich dir nicht sagen. Deswegen ist es ja auch eine Platte. Also normalerweise bin ich bei sowas eigentlich immer hart und sage Kill Your Darlings und so. Aber ich bin hier gerade, was wir gemacht haben, ne, auch nochmal zu dieser Platte an sich, weil ich diesen Satz gerade gesagt habe, Kill Your Darlings, wir hatten noch, man schreibt ja viel mehr Lieder, ne, als auf so einer Platte drauf sind, so. Und entscheidet sich dann, was auf so eine Platte raufkommt. Und wir hatten eigentlich noch eine ganze Menge anderer Songs, von denen wir eigentlich dachten, die sind definitiv auf der Platte und sie werden definitiv auch Singles. So. Haben diese aber wieder gekillt. Also haben sie einfach kurz vorher nochmal vier Lieder, die garantiert auf der Platte sein sollten, habe ich dann ab so einem bestimmten Punkt gesagt, nee, weg damit. So, das ist es gerade nicht. So, und deswegen kommt, glaube ich, auch so ein Kondensat, also das, was diese Platte ist, ein Kondensat. Und deswegen kann ich gerade nicht so mich da so, oder will ich mich da gerade gar nicht.
Musst du gar nicht. Es gibt einen Song auf der Platte, der hat mich irgendwie gecatcht. Swing heißt der. Der schönste Satz, den ich in dem Lied finde, ist, es gibt keine Zeit, es gibt uns. Wie ist zu dem Song gekommen?
Guter Catch, auf jeden Fall, dieser Song. Diesen Song haben wir, jetzt haben wir 2021, stimmt's? Haben wir im Frühjahr, das erste Mal gab's diesen Song im Herbst 2019, haben wir in Hamburg gespielt und am Tag danach mussten wir nicht weiterfahren, sondern hatten Day Off. So, und waren dann halt noch in Hamburg. So, wo wir auch ganz gerne sind. So. Und Genau, wenn man Day Off hat, dann ist man den Abend vorher sowieso meistens einfach unterwegs. So, und das kann man in Hamburg auch ganz gut. Und wir waren an diesem Tag danach halt dann halt an dem Day Off, waren wir dann, ein Freund von uns hat eine, also besser gesagt, die Freundin von unserem Freund hat eine Kneipe auf der Reeperbahn. So. Und da waren wir dann am Tag, die hatte noch gar nicht offen, aber wir waren so, sind dann irgendwann da am Tag hingegangen und haben da rumgehangen und so und hatten halt auch so Instrumente dabei und haben halt da so rumgedüdelt so und haben dann irgendwann, glaube ich, wieder auch angefangen zu trinken. Aber letzten Endes saßen wir dort, ne, so am Tag auf der Reeperbahn und die Nacht vorher war auch irgendwie wild und da haben wir dann dieses Lied geschrieben. Ja, weil es so eine, weil ich irgendwie saß ich da und habe die ganze Zeit mit meinem Feuerzeug so rumgespielt und habe den Leuten zugehört, wie sie so reden miteinander und lief auch coole Musik, es lief auch schöne Musik und irgendwie habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen und einfach so zu düdeln und es lief halt auch irgendwie so was Altes, Bluesiges, so ein bisschen und das veranlasste mich dann so irgendwie auch so, ich meine, Swing ist ja, was ist es, ja kein, das Wort ist ja erstmal ein merkwürdiges Wort. Aber irgendwie habe ich dann so einfach so rumgeswingt und habe dann so gemerkt, was das auch für eine Bedeutung hat. Ne, dieses hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich meine, ich gucke ja auch viel meinen Freunden und Kollegen zu, wie sie leben einfach. Ne, so ich sehe die ja viel. Und wenn ich da so sitze in so einer Bar und dann sehe und gucke, was die so alles reden, so das ist schon manchmal so, ja, dann wird, manchmal ist man halt überglücklich und stolz, manchmal kriegt man Angst. So, weil es halt schon doll ist, so, und ja, das ist dieser Song, also letzten Endes sind halt auch nicht nur die Drogen, also die Drogen an sich sind die kleinsten Drogen, so, das sind nur so eine Art Komplizen in dieser ganzen Geschichte, deswegen ist dieser andere Satz ja viel wichtiger in dem Song, also alles sind Drogen. Und diese Sucht nach der Geschwindigkeit, diese Sucht nach diesen Menschen, diese Sucht nach dieser Musik, diese Sucht nach nicht ankommen wollen, das ist, ja, das hat seine unglaubliche Schönheit in sich und macht auch manchmal Angst.
Jetzt noch eine Frage von mir, weil ich habe es in einem Showreel von dem Johannes Aue gesehen, wo er auch das äußert, diese Sehnsucht nach sich spüren, nach ich will rausfinden, wie ich mich spüren kann, ohne wie viel ich mich spüren kann, was ich noch spüren kann ohne Drogen, was ich noch rausfinden kann und was ich noch rausfinden kann, ohne jetzt dieses, ich will nur Geld verdienen. Was ist, worum geht's im Leben eigentlich? Ja. Diese Sehnsucht nach dem Verbrennen vielleicht auch oder nach einem sich spüren. Du hast gerade gesagt, Angst. Hast du manchmal Angst, nie genug zu kriegen? Oder ja, siehst du das eigentlich eher als Positives?
Ja. Nee, ich glaube, das ist eine total komplexe Frage, ne? Mhm. Weil mein Motor ist sozusagen dieses nicht genug zu kriegen. Das ist mein Motor für viele Dinge und der hat mich dahin getragen, wo ich auch bin, aber auf dem Weg zeigen mir wahnsinnig viele Leute einen Vogel. Mhm. So. Und sagen so, bist du verrückt, was machst du?
Bestärkt dich das dann oder eher nicht? Dass du sagst, boah, ja, aber ist es richtig oder nee?
Nee, also dass die mir einen Vogel zeigen oder mich dann sozusagen so in einer anderen Art und Weise spiegeln, bestärkt mich nicht, nee. Das macht mir, also weil ich, wie gesagt, ich nehme die Leute schon sehr ernst um mich rum. Und da denke ich dann eher darüber nach, was sie meinen und was das bedeutet. Aber letzten Endes, genau, ist mein eigener Antrieb dann immer noch, ist mein eigener Antrieb und das eigene Selbstbewusstsein darin, das zu verstehen und das auch halten zu können, immer noch stärker.
Ich habe mal ein Zitat rausgesucht von dir und ein Zitat über das Album und ich lese dir mal vor, das Zitat über dich, was ich sehr, sehr schön fand und du kannst mal was dazu sagen. Du hast gesagt, im Grunde ist das ganze Leben Musik und dann gibt es bestimmte Phasen, wo man diese Lieder bebildern muss. Da ist man immer auf gute Ideen von sich und anderen angewiesen. Und ich finde, eine gute Idee zu finden, ist das Schwerste, was man machen kann. Aber Provokation steht bei guten Ideen nie im Raum. Für mich bedeuten gute Ideen, dass sich da etwas am Inhalt reibt, dass ein Hintertürchen aufgeht. Ja. Sehr schönen Satz von dir, oder mehrere Sätze, aber sehr schöne Äußerung von dir.
Ja, das habe ich gut gesagt, irgendwie, ne? Also, manchmal, Ja, das freut mich, dass ich manchmal, also weil ich rede ja auch immer drauf los, ne? Also manchmal, das freut mich, dass ich so Sachen so sage. Also weil ich kann auch wahnsinnig viel reden und nehme dabei ab, also so Abzweigungen, die sind für manche Leute auch nicht so wahnsinnig schnell zu verstehen oder gut zu verstehen, was ich damit meine. Und ist eben das, was ich auch mit, das, was ich vorhin so kurz mal im Nebensatz erwähnt habe, ne? Das denke ich mir nicht aus. So, sondern ich sehe, also es findet statt. So. Also da könnte ich jetzt auch die anderen Alben mir alle in die Hand nehmen und sagen, zu welchem Lied, was, wann, wie, wo, alles. Es findet einfach statt. Man muss, oder man, oder derjenige, oder die Menschen, die das halt dann sozusagen in solche Formate packen, so in Musik, die müssen dafür nur eine Sprache finden, oder wollen dafür eine Sprache finden. Und das sind dann letzten Endes die Sprache, also ob das jetzt sozusagen, ne, ob wir uns jetzt sagen, okay, also wir sind ja in einer gewissen Form Maler oder irgend sowas. Wir sind ja also, und Maler sind auch Musiker. Und das sind ja alles sozusagen nur Transportformen. Das sind ja alles nur eine weitere Sprache. So. Und ja, wir müssen die nur, also ich schreibe die ganze Zeit Musik. Ne? Es gibt nur immer mal Dinge, die dringen nach außen. Und der meiste Teil bleibt hier drin.
Ich lese dir mal ein Zitat vor über euer Album. Das ist ja eine Kritik und du sagst mir, ob du dich damit verstanden fühlst. Mhm. Und schon nach 4 Songs fühlt sich Schuldig an wie ein emotional Rollercoaster. Wir fahren hoch, bleiben kurz mitten auf der Holzachterbahn stehen, um dann mit vollem Karacho in den Abgrund zu fahren und anschließend nochmal mit Schwung hochzufahren. Sänger Ben verkörpert den heiß-kalten Gegensatz, der Milliarden von jeher so spannend macht. Offensive Introvertiertheit und selbstbewusst zur Schau gestellte Zerbrechlichkeit dominieren Schuldig. Das Album wirkt wie ein einziger Zwiespalt und vertont die rasante Berg- und Talfahrt, die das Leben nun mal im besten Fall ist, so intensiv wie nie zuvor in der mittlerweile 8-jährigen Bandgeschichte.
Wie gesagt, ne, ich bin ja derjenige, der das von innen erlebt, deswegen die Beschreibung von außen kann ich nicht kommentieren.
Ist sowas, was dir trotzdem, was für dich eine Bedeutung hat, wenn andere was schreiben und sagen, schön, oder reicht dir das einfach, dass du sagst, du hast deins, was du jetzt fühlst, dass du, dafür hast du eine Sprache gefunden und das andere interessiert dich einfach nicht?
Nein. Also was mich interessiert, ist Konzerte zu spielen. Das interessiert mich und das sind ja letzten Endes dann Momente, in denen wir mit vielen anderen Menschen uns treffen, um in eine Art Dialog zu treten. Und das ist auch immer super spannend. Das geht uns jetzt halt, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, so geht uns halt jetzt abhanden, ne, dass wir so ein Album rausbringen, was ja völliger Nonsens ist, ein Album rauszubringen jetzt zu dieser Zeit. Eben aber für uns wichtig, das zu tun, weil wir glauben, dass die Leute das hören sollen und dass die Leute jetzt auch was zum Hören brauchen. So, und das ist jetzt halt, und wir scheißen jetzt halt, ne, also normalerweise, wir verdienen unser Geld mit Live-Spielen, so. Und jetzt, ist totaler Harakiri, was wir machen mit der Platte. Aber es ist wichtig, aus unserer Sicht, es zu tun, weil es, glaube ich, Karma, gutes Karma ist. Und das zurückkommt. Um auf die Frage zu antworten, ich habe den ein bisschen weiter ausgeglitten. Ich spiele ja sozusagen live. So, also ich will ja mit Leuten sozusagen in Kontakt kommen und will mit denen, will denen das sozusagen ja vorsingen, um zu gucken, was passiert. So, deswegen interessiert es mich total, wie andere Leute damit, also nicht darauf, sondern damit reagieren. Mhm. Ich glaube, das ist die bessere Beschreibung. So. Mhm. Deswegen ist es mir, also ich lese jetzt keine Kritiken oder so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo die stehen, um ehrlich zu sein, also ich forste danach jetzt nicht, so ist mir auch, das ist mir so ein bisschen Latte, ich freue mich, wenn Leute das wahrnehmen.
Und so nach dem Konzert zu dir kommen und sagen, das ist gerade mit mir passiert.
Na, ich auch, ja, ich freue mich auch, wenn Leute darüber schreiben, das finde ich auch gut, so, und ich finde das jetzt auch, was du mir vorgelesen hast, finde ich auch ziemlich treffend, so, finde ich auch irgendwie korrekt. So, ich kann, also da würde ich jetzt keiner Silbe von widersprechen wollen oder können oder so, sondern das ist eine Wahrnehmung, die ich verstehe. Ist jetzt nicht unbedingt meine, so, aber die verstehe ich. Und deswegen bin ich, also wir, oder ich spreche mal für uns jetzt in dem Moment, ne? Wir sind keine DJs, die einfach nur was rausbrettern, so, sondern wir machen das ehrlich gesagt nur, weil wir eben unterwegs sein wollen, so, weil Musik könnte ich auch so für mich schreiben, so, das ist okay, Das ist, weißt du, so und aber wir wollen das gerne spielen, wir wollen das gerne, wir wollen unterwegs sein, wir wollen das den Leuten zeigen. Und für uns geht es, glaube ich, also wir machen das vor allem, glaube ich, auch einfach darum, weil wir dann reisen. Ja, das ja. ist das Ding so.
Bevor wir jetzt nochmal zu Corona, zu eurer Situation und ein bisschen Ausblick kommen, letzte Frage nochmal zu dem Album. Du hast eben gerade am Anfang, du hast am Anfang über eine Art ekelhafte Oberflächlichkeit gesprochen, die du auch an dir gemerkt hast. Und ich finde, auf dem Album hast du eine sehr schöne Sprache gefunden, das also auszudrücken, was so deine Sehnsüchte sind. Wie hast du das gemerkt? Also du hast eben gesagt, dass du viel projizierst, dass du dich in anderen dann irgendwie so fühlst, aber du gemerkt hast, du lebst es gar nicht, was du vielleicht fühlst. Was war da ein Aussagegeben? Wie hast du das gemerkt, dass du gesagt hast, das ekelt mich so sehr an, ich muss mich auf die Suche nach was Neuem begeben?
Wie ich das gemerkt habe, naja, also darüber, dass ich eben jetzt immer noch in Berlin wohne, dass ich dass hier zwei Aufgänge neben der Wohnung, in der wir wohnen, wurde letztes Jahr eine Frau erschossen von Polizisten, die unbewaffnet war. Dann gab es so, Maria hieß sie, das war, und mir zeigen manche Situationen einfach so, wir leben einfach weiter. So, wir leben weiter und leben und verhalten uns aber nicht zu unserem, also wir sind in diesen Rhythmen gefangen, zu produzieren, zu machen, zu fressen, zu schlafen, zu produzieren. Und ab und zu wird mal irgendwie so, ja, ab und zu wird mal so rumgeschrien. Aber das ist, ich finde einfach im Grunde genommen, ja, ich will anders leben. Ich will wirklich anders leben. Ich will auch anders denken. Ich will auch das denken, was ich nicht denken kann. So. Und ich meine das auch politisch. So, ich finde das einfach, wir haben keine Leichtigkeit und wir haben auch keine Utopie. So in unseren, oder die geht uns immer mehr abhanden in unseren Vorstellungen. Und das versuche ich in mir, aber sozusagen, ich versuche mich darin naiv und trotzdem komplex zu halten.
Ja. Ist es was du auch dir wünschst, in Liedern mehr auszudrücken oder eher auf dein Leben bezogen, indem du dich stark machst für irgendwelche Sachen?
Du, also das ist ja das, was das ist ja eins. Ich schreibe, wie gesagt, ne, das, ich denke mir nichts
aus. Ist deine politische Arbeit die Musik quasi dann?
Moment, ja, so gesehen ist das gerade so. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich hier und da halt meine Haltung ausdrücke, so indem ich irgendwie auf Demonstrationen bin oder so, aber ja, ich mache keine andere politische Arbeit. Mhm. So, aber ich sehne mich nach viel mehr, definitiv. Und nach viel klareren Grundsätzen und Bekenntnissen und vielleicht auch Träumen und Visionen. Und genau, ich glaube, das geht dann Hand in Hand. Also die Musik bildet ja halt nur, also das Leben.
Weißt du? Wir kommen jetzt mal zu eurer aktuellen Situation. Du hast gerade über Sehnsucht gesprochen, aber was sind eure Wünsche? Ist jetzt Corona schlägt euch voll ins Kontor. Wie ist eure Situation gerade und was sind eure Wünsche für die Zukunft oder was sind eure Pläne auch für die Zukunft?
Als allererstes, ne, wünsche ich mir für uns alle, dass wir sensibel werden für die Situation und dass wir vielleicht an der Situation begreifen, was wir an unseren sozialen Ritualen eigentlich haben und schätzen. Und ich glaube, ich wünsche uns, dass wir uns anfangen, wieder richtig zuzuhören, dass nicht alles gleichzeitig passiert, sondern dass wir nacheinander uns die Geschichten erzählen können, dass wir sie auch hören und dass wir sie verstehen. Oder dass wir daran etwas verstehen. Und ich wünsche uns die Utopie. Also weißt du, ich verstehe wirklich nicht, warum in diesem ganzen finanziellen Chaos, ne, wo dann sozusagen auf einmal Geldtöpfe aufgemacht werden und über ökonomische Krisen gesprochen wird und man über Rezessionen redet und nicht weiß, wie Gesellschaften hier und da weiter existieren sollen. Ich verstehe nicht, warum in solchen Situationen es keine Realpolitiker gibt, die ernsthaft was Utopisches sagen können. Sowas wie, nur mal als Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel. Ich verstehe nicht, warum in einer Situation, wo Leute über Rezession und über Kulturabbau und über die Gesellschaft geht an unterschiedlichsten Ecken und Enden kaputt durch diesen Zusammenbruch, der Ökonomie, warum dann nicht in dem Moment Politiker sagen können, so wie, ey, es gibt ja einen Haushalt, so, und wir geben so und so viel Prozent unseres kompletten Geldes, was wir über unseren Gesellschaftspakt einnehmen an Steuern, geben wir zum Beispiel für Rüstung aus, für Waffen. Warum stellen sich jetzt nicht Politiker aller Couleur international einmal hin und versuchen international zu sagen, ey Leute, das ist die Chance für absoluten Waffenabbau, nicht Angriffspakte. Wir setzen jetzt 2 Jahre, 3 Jahre, setzt die ganze Welt Rüstungsprogramme aus, weil wir ein Virus haben. Wir setzen es aus. Und das wäre der erste Schritt zu sagen, ey, wir haben es doch in der Hand. Wir sind es doch. Wir sind es. Was für ein Selbstbewusstsein könnte man darüber entwickeln, zu sagen, nee, nicht der Markt dominiert uns, sondern wir sind es. Weißt du, ich frage mich, warum gibt es diese Ideen? Also, oder zumindest lese ich sie nicht oder höre ich sie nicht. Vielleicht gibt es sie ja. Aber das meine ich nur als Beispiel, ne? Das ist jetzt vielleicht auch ein, vielleicht ist das ja auch kein wirklich realpolitisches Beispiel. Ich meine es aber nur. So, also ich könnte es mir vorstellen. So.
Ja, also so in Richtung Visionen einfach auch, oder was möglich ist. Also ich fand, der Kabarettist Bodo Wartke, sagt dir was? Mhm. Der war mal zu Gast und habe ich ihn auch gefragt nach Utopien. Ich fand es so spannend, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er wird nicht das Wort Utopien verwenden. Er wird sagen, weil wenn man sagt Utopien, dann heißt das automatisch, dass es eigentlich nicht möglich ist, quasi. Und er würde eher von Ideen sprechen. Fand ich einen ganz spannenden Satz so.
Das stimmt ja, ne? Die Utopie ist ja dafür da, dass es sie nicht gibt. So. Aber ihr halt hinterher zu rennen, macht total Sinn.
Persönlich, du hast jetzt sehr politisch geantwortet, was ich sehr schön fand. Und persönlich für Milliarden, wie geht's weiter jetzt? Sind eure Projekte jetzt nach der, da ist ja Corona bei euch jetzt voll.
Na, weißt du, was wir jetzt machen? Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Aber.
Ah, doch, ich weiß es, pass auf. Ihr werdet so Mini-Konzerte spielen in einem ausgebauten Wagen.
Wir werden, also das muss man anders ausdrücken, mein Lieber. Wir bauen den kleinsten Club der Welt. So. Und dieser Club heißt Bus. Und wir bauen einen Bus um in einen Club mit einer Plexiglasscheibe und einer Bühne und einem Zuschauerraum. Und da werden wir 1:1 Konzerte spielen. Das heißt, wir machen sozusagen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir verschwenden uns total. Und das ist aber, glaube ich, genau das, was jetzt das erstens ist es für uns wichtig, die Lieder zu spielen. Wir wollen die gerne spielen. Und zweitens ist es halt genau das Zeichen, was wir gerne setzen wollen. So, es ist eben, dass hier Musik, Gedanken sollen gehört werden. Man soll sich Zeit dafür nehmen. Am besten kann man solche Platten, ich habe mir jetzt auch gerade Platten wieder ohne Ende bestellt, ich will sie mir anhören. So, komplett. So, und dieses 1:1 Ding, diese Sprache wieder zu entwickeln, dass Musik eben nicht nur Konsum ist, sondern wir sprechen miteinander. So. Wir sind alle noch da, so, und wir sind alle die ganze Zeit, müssten halt eigentlich die ganze Zeit in irgendeiner Vorfreude auf uns verbringen, aber wir werden durch die permanente Gleichzeitigkeit, durch die Beliebigkeit aller Dinge, wir können jederzeit alles haben, Momente, in jeder Mediathek, in jedem Spotify, wir können alles permanent konsumieren und konsumieren dadurch, aber nicht mehr das, was wir wirklich wollen, sondern sind nur noch so Fressmaschinen geworden, so, und können uns auf nichts mehr freuen und haben uns auch nichts mehr zu erzählen. So, und das müssen wir, glaube ich, wieder, und ich glaube, durch solche Aktionen wie so eine 1:1 Konzerte in Clubs, also in so, in dem kleinsten Club des Bus. Universums, so, in dem Bus, im Bus, wir haben im Bus gespielt, dadurch erzählt sich das, glaube ich, dadurch werden wir sensibel für Begegnungen. Wir sind ja jetzt durch unsere Isolation sowieso alle schon. Ich meine, das wären tolle Momente, wenn wir uns wieder treffen werden in großen Räumen. Und ich bin sicher, wir werden das auch alles richtig zu schätzen wissen, was wir wieder erleben. So. Und werden dafür sensibel werden. Und das ist einfach ein weiteres Zeichen dafür. So, dass die Verbindung von. Es gibt hier nämlich, also das ist halt auch das Milliardending, so von Anfang an war das halt so, das hat uns am Major-Label halt auch so, das mussten wir verstehen, dass es auch nicht zu uns gehört. So, wir sind nicht dafür da, um ikonisiert zu werden. So. Und in irgendeinem zu großem Licht irgendwo zu stehen und dass man uns so von da unten irgendwo anguckt, sondern nee, wir haben schon Lust auf den Dialog und haben schon Lust, einfach dabei, also so unter den Menschen zu sein. Ich bin auch wahnsinnig oft, also wenn man es kann, ich bin super oft auf Konzerten unter Menschen. So, ich gucke mir wahnsinnig viele Konzerte gerne einfach an. So, und das ist, das gibt diese, es gibt diese, es gibt dieses, es gibt kein Rockstar-Tum. Scheiß auf das Rockstar-Tum. So, es gibt den 1:1-Moment. Es gibt Leute, die machen Musik und Leute, die hören zu. Die Leute, die zuhören, machen was anderes. Und dem kann ich bestimmt auch was abgewinnen oder zuhören. So, das was ich mache, ist halt Musik.
Was ist Musik, die dich gerade berührt oder die dich gerade anfasst vielleicht? Wenn du sagst, du kaufst dir gerade viele Platten, was ist Musik, die von der du dich gerade sehr angesprochen fühlst?
Ich suchte gerade wirklich diese Viagra Boys Platte rauf und runter. Diese Welfare Jazz. Kennst du die?
Nee.
Die halte ich fest. Das ist richtig geil. Viagra Boys ist eine schwedische Band und die gibt's auch schon länger. Also ich kenne die, glaube ich, seit 3 Jahren oder so und ich kenne auch die Sachen vorher, fand das auch immer cool. Aber mit dieser Platte ist es wirklich bei mir so passiert, weil auch einfach die ganze Platte so geil ist. So. Und das ist so ein Rausch, diese Platte zu hören. Wo steht die denn da rum? Und das ist einfach so, du musst es dir mal anhören. Der Sänger Sebastian Murphy hat auch viel zu erzählen und das hörst du in seiner Stimme. So. Mhm. Und die Musik ist einfach geil. Es ist wirklich einfach die Verbindung von so geiler Rock'n'Roll-Stoner-Musik mit einem Saxophon und so. Das ist schon richtig geil, Alter.
Schon. Gibt's da, ich wollte dich nie unterbrechen.
Welfare Jazz heißt die Platte, unbedingt anhören.
Gibt's auch deutsche Musik, die dich triggert oder die du magst und gerne hörst?
Auf jeden Fall.
Was ist das zum Beispiel?
Also was ich wirklich selber mir mal ab und zu anmache, ist eine Band, die es auch gibt, also die es aktuell auch gibt, ist, glaube ich, meine deutsch, also wenn ich unter deutschsprachigen Bands jetzt wählen müsste, so, dann würde ich sagen, die Nerven. Mhm. Das Fake-Album finde ich super. Also auch diesen Max Rieger toll, auch was er jetzt gemacht hat mit Die Gewalt, weiß ich nicht, aber ich finde die Gedanklichkeit cool. So. Und die Nerven an deutschsprachiger Musik finde ich geil. Und sonst, da fällt mir jetzt erstmal ad hoc nichts ein.
Ganz zum Ende, weißt du eigentlich, dass auch Milch bei euch vorkommt? Weißt du wann? Oder irgendwann ist mal Milch bei euch vorgekommen, weißt du wann?
Wie meinst du das?
In einem Lied, in einem Video.
Das Wort, weißt du das? Milch.
Zufällig, ja, es geht um Milchglas.
Um ein Milchglas?
Na, weil der Podcast heißt Milch und Kultur.
Das weiß ich, aber ich frage mich jetzt gerade, also wie meinst du, wann ist es aufgetaucht in einem Video? Oder
du hast darüber gesprochen. Über ein Milchglas. Weißt du, wann?
Wir haben in Mexiko haben wir so, das nennt man Bauernkoks. Da fährt man morgens zu, ganz, ganz, ganz früh am Morgen fährt man zu Bauern und die zapfen einem dann so ganz frische Kuhmilch. Es ist so, dass man es, also genau, wir sind ja so pasteurisierte Kaufmilch im Laden. Mensch, ich kaufe jetzt eigentlich auch gar keine Milch, ich trinke gar keine Milch. Und also wir kennen das ja nur so in so Form und da hatten wir dann so Kuhmilch direkt aus dem Euter und da drauf irgendwie so 90%iger Alkohol und das haben wir dann, das nennt man Bauernkoks in Mexiko. Vielleicht habe ich in dem Zusammenhang Milch erwähnt, kann das sein?
Nee, vielleicht, das weiß ich nicht, da bist du wahrscheinlich besser informiert. In einem Video, in dem Video Morgen, da gibt's eine Szene, da seid ihr auf so einer Müllhalde. Und sortiert Sachen. Und da sprichst du mit Johannes.
Ja.
Weißt du noch, worüber du da sprichst? Wie er Klavier spielt?
Ja.
Wie er Klavier spielt?
Ja.
Und es gibt...
Das war, ich, gibt, ich, ich rede über einen Traum.
Genau, du redest über einen Traum, in dem er Klavier spielt, ganz schön. Und da ist ein Mann, der hat einen Vogel auf der Schulter.
Ja.
Weißt du es noch?
Richtig.
Und dann passiert irgendwas und dann kippt ein Milchglas um. Ich weiß nicht, ich habe es nur gesehen, da gedacht, krass, warum kommt er auf ein Milchglas? Aber da habt ihr
das über mich. Sagen wir mal so, also als wir es damals gedreht haben, viel Script gab es nicht. Also
Es war großartig. Durch beide.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich da an dem Sortierband von einem Traum erzählt habe, aber ich kann mich jetzt also ans Milchglas, ich müsste es mir nochmal angucken.
Also sehr beeindruckend, wie du von dem Traum erzählst, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Okay. Und das habt ihr veröffentlicht im Vorfeld des Albums Berlin, richtig?
Ja, richtig. Das war ja eher so die Idee, dass wir so einen Musikfilm drehen, in dem die ganzen Musikvideos stattfinden. So, das war die ausgebuffte Idee zum Album Berlin.
Also am Freitag kommt euer neues Album, Schuldig heißt es, und man sollte sich auf jeden Fall anhören. Man geht auf eine Reise. Und ich finde, für diese Reise habt ihr eine sehr schöne Sprache gefunden, musikalisch wie textlich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Ben Hartmann, heute bei Milch und Kultur.
Mein Lieber, ich danke dir. Alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.